So, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Tischlein deck dich. Es gibt eine gewisse Diskontinuität in der Ausgabe des Podcasts, weil jetzt schon eine Weile dazwischen liegt, seit die letzte Episode veröffentlicht wurde. Aber ich habe mir gedacht, es ist auch wichtig, jetzt einen gewissen methodischen Bruch zu vollziehen und sich nochmal das Konzept neu zu überlegen. Nämlich soll es weniger um Wirtschaft gehen als mehr um Literatur, aber die Themen sind eigentlich die gleichen, möchte ich behaupten. Ich möchte hier nur eine andere Ausdrucksform wählen, von der ich glaube, dass sie einfach stärker ist. Aber diese Themen der Wirtschaft, der Ökonomie, der Frage, wie bringen wir das Essen auf den Tisch, wie könnten wir es vielleicht sogar schaffen durch schwarze Magie, dass unser Tisch sich von selbst deckt. Diese Fragen, diese Faszination für die Wirtschaftsprozesse und für die Brutalität der heutigen Zeit, in der sich ja das Individuum diesem Prozess ausgesetzt sieht und sich der Forderung gegenüber sieht, möglichst viel ranzuschaffen. Das sind die Fragen, die mich interessieren und die möchte ich hier eben auf andere Weise behandeln als jetzt mit Makroskop, obwohl ich natürlich sehr schätze, Flassbeck, klar, nur ich sehe da nicht so viel Potenzial mehr drin. Deshalb jetzt hier mal zu einem sehr interessanten Autor, Hunter S. Thompson, amerikanischer Gonzo-Journalist, der diesen Begriff geprägt hat und für den Rolling Stone immer wieder seine Reportagen veröffentlicht hat. Unvergessen ist natürlich sein Roman Angst und Schrecken in Las Vegas. Und jetzt möchte ich mich hier so ein paar dieser Texte widmen, die er da im Rolling Stone veröffentlicht hat, die dann zusammengefasst sind. Hier zum Beispiel seine späteren Werke in Songs of the Doom, of the Doomed. Und heute soll es jetzt gehen um einen Text namens Liebe im Palm Beach Express, der Pulitzer-Scheidungsprozess. Also Palm Beach ist ein idyllischer Ort mit gerade mal knapp 10.000 Einwohnern an der Küste Floridas und es ist, wie Thompson sagt, eher ein Traumland, in dem alles möglich zu scheinen sein und in dem die Reichen sich ganz ihren Lüsten und ihren Träumen hingeben. Dieser Ort ist natürlich auf eine gewisse bizarre Weise auch ein Sündenpfuhl, denn was hat man noch zu tun, wenn man so reich ist, dass man nicht mehr weiß, wofür man das Geld ausgeben kann. Und ein Sittengemälde, wie der Brennerpass sagen würde, was Thompson hier also versucht, ist tatsächlich ein Sittengemälde von Palm Beach in den 80ern, denke ich mal so ungefähr, anhand eines Scheidungsprozesses, wo also ein schwerreicher Milliardär nach 6-jähriger Ehe sich dann von seiner Frau trennt. Es ist ganz schön bizarr, weil bei diesem Prozess so viele Anwaltskosten ausgegeben werden, mit denen sich die gute Frau Roxanne Pulitzer mit diesen Kosten hätte sich locker zufrieden gegeben und ein gutes Leben davon führen können. Aber ihrem Mann ging es anscheinend um die öffentliche Ehre, was umso witziger ist, wenn man bedenkt, dass während des Prozesses dann seine gesamten Steuerunterlagen, seine gesamten persönlichen Ausgaben, Auflistungen einfach frei verfügbar waren im Gerichtsgebäude, zumindest laut dieser Reportage. Und jeder mit 10 Cent in der Tasche konnte sich eine Fotokopie davon machen, was dieser gute Mann denn nun für jährliche Ausgaben hatte, für seine Bediensteten, für seinen Luxus. Dazu kommen wir dann. Das heißt also, die zwei wichtigsten Regeln auf Palm Beach, Privatsphäre und Informationsquelle, gehören um jeden Preis geschützt, schreibt Thompson. die werden hier verletzt bei dem Prozess. Und die Privatsphäre von Pulitzer wird tatsächlich stark beeinträchtigt, obwohl es den Reichen doch anscheinend so wichtig ist. Und das führt uns schon zu einem Widerspruch. Also warum war es Pulitzer so wichtig, diesen Prozess zu führen und dem Recht zu behalten gegenüber der Frau? Aber steigen wir lieber mal ein in den Text und es ist also so eine gewisse inzestuöse Gesellschaft auch auf Palm Beach, denn die Reichen sagen natürlich, sie wollen sich ja nicht mischen mit den ärmeren Klassen, sie wollen unter sich bleiben und überhaupt, was ist an Inzest auch schon so schlimm? Dadurch wird der Stammbaum nicht verunreinigt. Genau. Ein paar Schlagzeilen der eingängigen Zeitungen aus der Zeit lauteten: brisante Enthüllungen im Pulitzer-Prozess, Sex, Drogen und Okkultes. Oder ich schlief mit einer Trompete. Oder Pulitzer war ein alter Lüstling, titelt der Herald American. Dieses Scheidungsverfahren wird also dauerhafte Narben hinterlassen. Und Thompson schreibt hier: die unanständig Reichen in Amerika wurden als wirklich unanständig dargestellt. Als eine Sippschaft wild gewordener Säufer und Sodomiten, die auf ihrer Privatinsel Amok laufen und Tag und Nacht im Kokainwahn wüten, beim Namen Palm Beach so lange gleichbedeutend mit altem Besitz und aristokratischer Lebensart, wurden mit einem Mal haltlose Verderbtheit assoziiert und ein Ort, an dem Preisschilder völlig unerheblich und die Reichen immer geil sind. Wo verhätschelten Haustieren offen in der Kirche gehuldigt wird. Gut, das gibt uns also schon einen sehr guten Geschmack von dem, was wir da vorfinden auf dieser Insel. Gehen wir mal weiter im Text. Herbert Pete Pulitzer, 52-jähriger Millionär, Enkel des berühmten Zeitungsverlegers und Erbe nicht nur des Familiennamens, sondern auch des Vermögens, war endlich zur Vernunft gekommen und hatte die durchtriebene Goldgräberin, die ihm nur Kummer gemacht hatte, endlich auf die Straße gesetzt. Sie sei eine unverbesserliche Koksschlampe, sagte er, und als Mutter völlig untauglich. Sie verbringe die Nächte in Diskos und schliefe ungeniert nicht nur mit ihrem Dealer, sondern auch mit diversen anderen Typen. Da sehen wir also, was die Vorwürfe sind an Roxanne. Soweit äußert sich Pete Pulitzer hier vor Gericht. Aber das Ganze leuchtet trotzdem noch nicht so ganz ein, denn auch wenn er diese Vorwürfe macht, kann er sich ja selber nicht davon reinwaschen, selbst eben auch dieses Leben gelebt zu haben im Palm Beach Express. Also es bleibt so ein bisschen eine merkwürdige Veranstaltung, dieser Prozess, weil dadurch ja in aller Öffentlichkeit diese tiefe Verderbtheit wirklich der Reichen so hinausgetragen wird. Roxanne kam also vor 10 Jahren auf Palm Beach an. Und heiratete dann erstmal einen Mann namens Hopkins, der Versicherungspolicen verkaufte. Da schreibt Thompson: es waren damals verrückte Jahre in Palm Beach mit einer Schar von spät entwickelten Rock'n'Rollern, Champagner-Hippies, die Porsche fuhren, Marihuana rauchten, Platten von den Rolling Stones kauften und sogar ab und zu Kokain schnupften. Manche warfen LSD ein und rannten nackt am Strand entlang, bis sie von der Polizei, die fast immer höflich mit ihnen umging, aufgegriffen und nach Hause geschafft wurden. Sehen wir also, die Einwohner von Palm Beach müssen sich keine Sorgen machen über die Polizei, denn jeder weiß, worum es hier geht. Die Reichen wollen einfach ihre Ruhe haben und klar ist es nicht so gut, wenn sich da jemand im LSD-Rausch andere belästigt und nackt herumrennt, aber da weiß die Polizei eben auch schon damit umzugehen, weil es dann schon zur Normalität gehört und bringt ihr einfach schön nach Hause. Es werden also unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Auf Palm Beach gelten eben nicht so ganz die gleichen Gesetze wie im Rest des Landes. Dann kommen wir mal zu dem, was in diesem Prozess dann zutage befördert wurde. Also, wie gesagt, konnte sich jeder einen Einblick verschaffen in die privatesten Akten aus Pulitzers Leben. Dazu Zitat Thompson: An einem verregneten Nachmittag brauchte man nur seinen Rucksack mit eisgekühltem Bier zu füllen und ins Büro zu marschieren, um stundenlang einen Riesenspaß zu haben, indem man den Wagen wie eine Wundertüte, den Wagen mit Pulitzers Steuerunterlagen wie eine Wundertüte ausräumte und kopierte, was man wollte. Ich verbrachte viel Zeit damit, Kopien der Steuererklärungen und Kontenblätter zu studieren, die von den Buchhaltern der Pulitzer-Familie als Beweismaterial eingereicht worden waren. Und es brachte auch einen gewissen Durchblick. Ich verstand aber beileibe nicht alles. Dass diese Leute unbestreitbar richtig reich waren, kapierte ich sofort. Die privaten Ausgaben betrugen also 1981 972.980 Euro für eine vierköpfige Familie, ein Mann, eine Frau, zwei vierjährige Kinder und ein Kindermädchen, dem man $150 die Woche zahlte. Eine Menge Geld. Dann ein bisschen aufgestückelt sieht das Ganze so aus: Grundkosten für den Haushalt in Höhe von $49.000, $272.000 für Hausstandsverschönerungen. Das sind runde $320.000 im Jahr nur für einen Schlafplatz und um Vater, Mutter, Kind zu spielen. Dann $79.000 waren als Privatausgaben deklariert und nochmal $79.000 für Bootswartung. Geschäftsausgaben $11.000, Steuern wurden keine aufgelistet. Ein Eintrag allerdings, der sticht heraus und der erregt nochmal die Aufmerksamkeit. Da wird also eine Summe aufgeführt von $441.000 unter der Rubrik Diverses und nicht mehr Bekanntes. Sicher doch, Diverses und nicht mehr Bekanntes, $441.000. Und im Gerichtssaal zuckte niemand auch nur mit der Wimper. Hier hatten eben zwei Kokainsüchtige den Weg vor den Richter gefunden, weil ihre Ehe nicht mehr zu funktionieren schien und die Kinder langsam verhaltensauffällig wurden. Es ist eben das Grundproblem der Reichen, schreibt Thompson dann, dass die Achillesferse natürlich bei den Leuten gibt, bei den Leuten liegt, die im Haushalt arbeiten, weil man kommt ja nicht ohne Bedienstete aus. Und wenn man diesen Bediensteten nur $150 die Woche zahlt, dann werden die vielleicht schon auch neugierig und das wird vielleicht kein angemessener Preis sein, dass sie wirklich die Intimität wahren. Willkommen im Cocaine Country, White Line Fever, Wahnsinn vom Übelsten. Was soll ein Richter von zwei Koksnasen halten, die im vergangenen Jahr $441.000 für Diverses und nicht mehr Bekanntes ausgaben? Die Summe für das Jahr davor betrug $99.000 und da verloren die Pulitzers zugegebenermaßen allmählich die Kontrolle über ihren Kokainkonsum. Nun ja, dieses ganze merkwürdige Bild, Sittengemälde dieser Insel, kann man vielleicht ein bisschen mehr verstehen mit einem Ausspruch von F. Scott Fitzgerald. Der eben zu Hemingway gesagt haben soll, die sehr Reichen sind anders als du und ich. Vielleicht meinte er damit, naja, was die Reichen so auszeichnet, ist nicht nur, dass sie eben unerschöpflich viel mehr Geld haben, als zum Beispiel die nur Reichen, die Millionäre und Emporkömmlinge und Schriftsteller wie Fitzgerald oder Hemingway, sondern diese unglaublich Reichen zeichnen sich doch dadurch aus, dass eben Geld für sie keine Rolle mehr spielt, dass sie also wirklich, dass es wirklich schon egal geworden ist, wie reich sie nun sind, weil es sowieso so viel ist, dass sie es nicht ausgeben können. Sie sind frei geboren wie Delfine, schreibt Thompson hier. Dann nochmal eine Beschreibung von Palm Beach. Das echte Palm Beach, die Kolonie selbst, der vergoldete Knotenpunkt, ist nur ungefähr 5 Meilen lang und 3 Häuserblocks breit. Im Osten begrenzt von einem schönen Strandstück mit weißem Sand und dem Atlantik und im Westen von Palmen, privaten Anlegestegen und sündhaft teuren Bootshäusern am Intracoastal Waterway. Es gibt dann noch North Palm Beach und South Palm Beach und auf dem Festland das ausgedehnte West Palm Beach, eine für Prolls reservierte Ödnis. Aber von den Leuten reden wir nicht. Die sind Bedienstete und Schmarotzer, die eigentlich im wahren Palm Beach gar nicht zählen. Es sei denn, sie müssen in den Zeugenstand treten. Das ist eben dieser wunde Punkt. Das Bedienstetenproblem ist die Achillesferse der Reichen. Erst wenn man Roboter erfindet, könnte sich das lösen. Denn bis dahin wird sich kein Dienstmädchen finden, das gescheit genug ist, ein Bett zu machen, aber zu beschränkt, sich zu fragen, warum jeden Morgen so viele Nackte darin liegen. Wenn er um die Mittagszeit den Rasen mäht, wird der Gärtner nicht gerade erfreut sein beim Anblick von Strickleitern, die aus den Fenstern des Elternschlafzimmers herabhängen. Und jeder Chauffeur, der geht... Nun gut, da kriegen wir schon ein ganz gutes Bild von der Sache. Nacktheit gehört in Palm Beach zur Lebensart und der Unterschied zwischen einem Picknick und einer Orgie ist manchmal schwer auszumachen. Was war denn also der Ausgang dieses Prozesses? Der Richter nahm nur eine einzige Anschuldigung ernst, nämlich Roxannes Ehebruch. Und der wurde eben von so vielen Menschen bestätigt und dann einfach als gegeben akzeptiert. Roxanne machte eine Aussage, sie sagte wörtlich, er sagte, er würde mir die Kinder nehmen, wenn ich die Dokumente nicht unterschreiben würde. Er sagte, er hätte die Macht, das Geld und den Namen. Er sagte, er würde mich ins Grab bringen. Dieses Zitat wurde... Da wurde der Ehemann nie wirklich danach gefragt, ob das so gefallen ist. Der Richter hatte eben schon seine Meinung gefasst und erfüllte damit eben auch seine zugedachte Rolle, denn man muss bedenken, jeder hat eben sein Stück zu spielen und auch der Richter ist hier eben nur ein Rädchen im Getriebe dieses Palm Beach Express, wo eben so viel Geld im Umlauf ist, dass es schon wie ein eigener Planet funktioniert und man ist nicht mehr mit den Vorstellungen von Moral, die draußen im weiten Land herrschen mögen, kommen kann. Der Anwalt von Roxanne Pulitzer bekam ungefähr $100.000, wogegen Roxanne nur $2.000 monatlich für eine Zeitspanne von 2 Jahren zugesprochen worden. Kam weder Haus noch Kinder, sondern die Ermahnung, sich so schnell wie möglich einen Job zu suchen. Immerhin durfte sie ihren persönlichen Schmuck und den Wagen behalten. Das Gesamtpaket war also ungefähr so groß, als wie die laufende Wartung der Boote 1981, die Pulitzers gekostet hatte, also $79.000. Dazu schreibt Thompson, es gibt überall in Los Angeles Zahnärzte, die mehr Unterhalt zahlen. Aber wir sprechen hier nicht von Zahnärzten, wir sprechen von einem feinen Kerl aus Palm Beach, smart und millionenschwer, aber auch übersättigter Lebemann. Kurz gesagt, Pete Pulitzer mietete sich den heißesten Feger von ganz Palm Beach für 6,5 Jahre für monatlich $1.000 netto und als es vorbei war, blieben ihm zusätzlich zu allem obendrein auch noch Haus und Kinder. So gesehen kein übles Geschäft. Der mieseste Feger von San Francisco kostet im Siamese Message Parlor mindestens $100 die Nacht. Das kann sich auf weit mehr als $1,000 im Monat addieren. Naja, dann kommen wir zum Ende dieses Textes. Hier beschreibt Thompson dann den Ausgang, die letzten Tage des Prozesses, und es war also ein regnerischer Morgen. Es regnete in Strömen unaufhörlich und er war wohl ein bisschen zu spät dran, um noch rechtzeitig ins Gerichtsgebäude zu kommen, zu den reservierten Plätzen für die Journalisten. Und deshalb sagt er, hat er sich erstmal in eine Bar verkrochen und da einen Whisky bestellt. Aber als er den Barkeeper zur Meinung über den Pulitzer-Prozess fragt, rastet der regelrecht aus. Vergessen Sie Ihren verdammten Prozess, brüllt er mich an. Es geht nicht um die verdammten Pulitzers, schrie er. Es ist nichts Persönliches, aber ich weiß, wie sich diese Leute aufführen und ich weiß, wie ich mich deswegen fühle. Fick dich doch, schnauzte ich ihn an. Wen kümmert es schon, wie du dich fühlst? Wie ein gottverdammtes Tier, brüllte er, wie eine Bestie. Ich sehe mir diesen Abschaum an und wie sie leben und ich sehe dieses selbstzufriedene Scheißgrinsen in ihren Gesichtern. Und ich komme mir vor, als wäre ich durch einen Hund ersetzt worden. Was? Sagte ich. Das ist ein juristischer Fachterminus, erwiderte er. Der Barkeeper rastet hier also aus, weil eben dieser ganze Prozess auch so eine mediale Begleitung erfahren hat, dass dieses Obszöne des Lebens der Reichen da wirklich mal so offengelegt wird, ja, dass es wirklich unerträglich ist für die hart arbeitende Mittelschicht, die Tag für Tag einfach nur versucht, durchzukommen und ihr Bestes zu geben. Und dann sagt der Barkeeper eben diesen Satz, er fühle sich, als sei er durch einen Hund ersetzt worden. Was soll das heißen? Also ein Hund ist eben so ein Haustier, das man sich hält, wenn man vielleicht noch keine Kinder will, sich nicht dazu bereit fühlt. Aber warum jetzt der Barkeeper zu einem Hund wird, vielleicht finden wir da am Ende einen Hinweis für eine Interpretation. Denn der ganze Text endet mit einer Grübelei des Autors, der eben sagt, er konnte diese ganze Geschichte nicht loslassen und sie hat ihn immer weiter verfolgt, da er eben diesen fatalen Zwang hat, einen höheren Sinn in den Dingen zu suchen, die überhaupt keinen Sinn haben. Wir haben von Hybris gesprochen, schreibt er, von wahnhafter Selbsttäuschung und Heldenmut, der nur ins Unglück führen kann. Oder vielleicht sprechen wir von Kokain. Dieser Gedanke drängte sich mir während des Scheidungsprozesses mehr als einmal auf. Klar, Kokain könnte schon auch eine ganze Menge von dem erklären, was wir da gehört haben. Und es ist klar, dass Kokain eben Menschen in so einen Zustand versetzt, wo sie sich unbesiegbar fühlen können und sagen können, hallo, jetzt komme ich und jetzt hört mal her, was ich zu sagen habe. Aber das ist nicht das Ganze, worum es hier geht. Dann wird hier eine interessante Fantasie ausgebreitet, wie also nun der Autor selbst Teil des Palm Beach Expresses wird und sich daran beteiligt, mit zwei Blondinen in seinem Chrysler Cabrio in der Morgendämmerung am Strand entlang braust. Die Blondinen füllen immer Champagner nach und beim Sonnenaufgang über den Ocean Boulevard rauschen, munter wie die Delfine im Wasser. Dann stellen wir uns die Frage, aber was ist mit der Polizei? Es gibt hier eben keine Probleme mit der Polizei, weil man an anderen Orten könnte man vielleicht noch erwarten, dass sich die Polizei mal etwas rausnimmt und die Reichen so auch zur Rechenschaft ziehen würde. Aber hier, wissen die Polizisten eben, für wen sie arbeiten. Sie haben sozusagen den Kern des Gesellschaftsvertrags verstanden. Dieser Vertrag besteht eben, so wie ich es sehe, nichts anderem als dem, was wir sowieso schon kennen, als das Recht des Stärkeren aus der Tierwelt. Das heißt, die Reichen haben das Geld und sagen sich, natürlich wollen wir hier eine Polizei, die uns schützt und die uns versorgt. Zum Beispiel, wenn uns mal das Benzin ausgeht um 6 Uhr morgens auf dem Weg zu einer Orgie, darauf ist kein Reicher scharf, schreibt der Autor. Da ist die Polizei dafür da, uns zu helfen und uns Benzin zu beschaffen. Und das macht die Polizei eben, weil es diesen Gesellschaftsvertrag gibt und weil jeder, der dort arbeitet in Palm Beach, diesen Gesellschaftsvertrag verstanden hat. Und die, die es nicht verstehen, die müssen eben entfernt werden und werden rausgeschmissen. Aber der Schlüssel zum Verständnis des Pulitzer-Prozesses liegt dann eben laut Thompson darin, nicht alle, denen es versagt blieb, den Kern des Gesellschaftsvertrags zu begreifen, sind auf alle Küsten, auf alle Zeit an andere Küsten verbannt worden. Manche von ihnen wohnen immer noch hier und verursachen Probleme, die dann weltweit Schlagzeilen machen. Der seltsame und schreckliche Fall der jungen Roxanne Pulitzer gehört dazu. Und deswegen bin ich nach Palm Beach gekommen, denn ich spüre eine Verbindung mit diesen Menschen, die tief verwurzelt ist und stärker als Geld und Orgien und Drogen und Hexerei und rote Chrysler Cabrios. Bestialität ist der Schlüssel dazu, denke ich. Dann endet der Text mit der Bemerkung, der Autor habe schon immer Tiere geliebt, deren Herzen rein sind und die einem niemals die Polizei auf den Hals hetzen und die sich auch keinen Anwalt nehmen. Das heißt, wir finden hier wieder den Brückenschlag zur Aussage des Barkeepers, der meinte, er sei durch einen Hund ersetzt worden. Gleichzeitig hatten wir auch schon vorher das Bild davon, dass die unermesslich Reichen frei geboren sind wie Delfine und sich so auch auf der Insel bewegen. Aber was heißt das letztlich? Nur wie ein Tier zu leben, ist das nicht irgendwie auch unbefriedigend? Hat ein Mensch nicht auch andere Bedürfnisse? Ich weiß es nicht. Also man könnte nun natürlich die Interpretation wagen, nach der Roxanne Pulitzer auch ein Tier ist, aber eben kein freigeborener Delfin und auch kein Hund. Der Hund, der eben stellvertretend steht für all die Bediensteten und Leute, die ihre Funktion erfüllen, wie die Polizisten, Richter und Barkeeper in diesem System. Nein, sondern Pulitzer, Roxanne ist wirklich eine Bestie. Bestialität, schreibt er hier. Aber das muss ja nicht negativ sein. Das heißt ja nur, dass sie in ihr vielleicht etwas anderes steckt, als nur dieses brave Hundsein und immer auf Befehle horchen. Oder dieses wie ein Delfin, sich einfach nur sinnlos austoben. Und Delfine sind ja auch relativ dumme Tiere, so heißt es, was ja zu diesem völlig oberflächlichen Palm Beach Express-Leben passen würde. Nein, sondern es gibt eben auch Leute, die eine gewisse Bestialität in sich tragen und die vielleicht anderen Tieren ähneln, vielleicht einem Tiger, ich weiß es nicht, vielleicht, ja, jedenfalls, ja, steckt da was drin. Also, wir sollten, wenn wir schon versuchen, am Tier zu ähneln, vielleicht nicht so sehr dem Hund oder dem Delfin ähneln, sondern uns ein Tier nehmen, das wirklich auch eine schreckliche Seite hat, das wirklich auch tötet und ja, weil das eben Teil des Lebens ist und nur das Teil dieser Neugier und Lust auf das Leben ist, die das Leben dann auch lebenswert macht. Ich weiß nicht, mit was für einem Tier sich Hunter Thompson identifiziert hätte. Aber es bleibt ein spannendes Bild. Und damit möchte ich dann auch enden. Wobei ich sage, der Tiger ist schon, stimmt, der Tiger ist auch ein sehr wirkmächtiges Symbol, auch häufig benutzt und in der Literatur. Und ist hier vielleicht gar nicht so fehl am Platz als Erklärung für dieses fehlende Tier, für diese Leute, die einfach den Kern des Gesellschaftsvertrags nicht begreifen wollten. Aber dann wiederum kann man sagen, ja, der Gesellschaftsvertrag, wenn er nur aus dem Recht des Stärkeren besteht, dann ist der Tiger doch immer der Stärkere. Also warum wird der Tiger dann, kommt er hier so unter die Räder in diesem Prozess? Das macht ja keinen Sinn. Andererseits natürlich durch die Modernität sehen wir alle diese ursprünglich mal wilden Tiere immer weiter in Zoos gedrängt und immer weiter unter die Räder kommen. Ich finde diesen Text jedenfalls höchst lesenswert und es gibt noch so viele andere gute Texte von Thompson, auch Bücher, Der Fluch des Lono, Rum Diaries. Und ich glaube wirklich, in diesem Podcast will ich diesen Autor auch in aller Tiefe und Gründlichkeit erkunden und sein Werk auf meine Weise auslegen. Also, es gibt da noch andere Autoren, die ich da im Blick habe, zu denen ich jetzt heute aber einfach nicht mal die Kraft habe, sag ich mal. Aber ich kann schon mal verraten, wobei es muss ja auch ein gewisses Überraschungselement noch drin bleiben. Aber Thompson ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein dieses Podcasts, denke ich mir, weil sein Werk ist einfach so krass und so groß. Ich finde es schon schade, wie wenig bekannt er heutzutage ist. Nur dieses Angst und Schrecken in Las Vegas ist so haften geblieben im kollektiven Bewusstsein. Aber was er da sonst noch für Texte, für Journalismus gemacht hat, das geht unter. Aber gut, dazu ist eben dieser Podcast da und dann vielen Dank. Und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal.